ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Wandern ist beliebt, wird immer beliebter als Sport und auch als Urlaubsvergnügen. Wir wandern heute zwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt. Das haben wir schon ein paar Mal getan. Wir suchen ja immer nach besonderen und besonders schönen Wanderrouten. Heute sind wir mit Verena Meyer auf Korsika. Hallo Verena.
Hallo, freut mich.
Verena, freut mich auch. Fangen wir mit Korsika an. Was verbindet dich mit dieser ja sehr, sehr eigenen Insel?
Kindheitserinnerungen. Ich war das erste Mal als kleines Kind mit meiner Familie dort und ich kann mich ehrlich gesagt oder konnte mich gar nicht so genau erinnern, was wir dort besucht haben. Ich wusste nur noch, dass ich es sehr schön fand. Wir haben Bergseen, kalte Bergseen besucht und die wunderschöne Küste. Das waren so die Sachen, die mir in Erinnerung geblieben sind und ich wollte unbedingt noch mal hinfahren.
Kindheitserinnerungen, kalte Bergseen, das heißt, Korsika ist für dich nicht nur zum Wandern da.
Nein, man kann da sehr schön baden, also einmal an der Küste, aber eben auch in den Gebirgsregionen, wo man wunderschöne Wasserfälle hat, klare Flüsse. Also es ist landschaftlich wirklich ganz toll, aber man muss nicht wandern, man kann auch einfach die schöne Landschaft genießen und baden gehen.
Aber jetzt reden wir trotzdem über das Wandern, habe ich eben schon angekündigt. Wir suchen besonders schöne Wanderrouten, die gibt es auf Korsika. Was macht denn das Wandern auf Korsika aus? Was ist das Besondere?
Für mich das Besondere ist diese Kombination aus Bergen und Meer. Also die Berge beginnen wirklich direkt hinter der Küste. Und das Besondere ist dann, dass man auf 2000 Meter hohen Gipfeln steht und das Meer sieht unter sich. Und es ist landschaftlich sehr vielseitig. Also je nachdem, wo man unterwegs ist im Land oder auf der Insel. Es ist ja sehr klein, aber trotzdem eine Wahnsinnsvielfalt, teilweise sehr alpin, sehr schroff, dann manchmal sehr lieblich. Du hast wunderschöne, verwunschene Wälder. Es duftet nach Süden, nach Sonne. Also es sind wirklich ganz unterschiedliche Ecken. Aber was am meisten raussticht, ist wirklich diese Kombi aus Küste und dann ab in die Berge.
Küste und ab in die Berge. Verena, wer sind denn so die typischen Urlauber auf diesen Wegen gewesen? Wen hast du da getroffen?
Mir sind sehr viele andere Frauen begegnet, sehr viele Frauen, die alleine unterwegs waren. Also ich glaube, viele nutzen das so ein bisschen, wie ich es auch selber gemacht habe, um mal rauszukommen, um was für sich zu machen, mal so ein bisschen, ja, einfach so den Gedanken nachzuhängen. Und es waren sehr viele Franzosen auch dort unterwegs, vom Festland. Und was auch auffällig war, dass die meisten Leute eigentlich zum wiederholten Male dort waren. Also alle, die ich getroffen habe, haben gemeint, ja, ich habe schon diesen anderen Weg gemacht und ich wollte unbedingt nochmal zurück.
Wir sind ja gleich, wir reden dann mit dir auf dem Sentier de la Transhumance. Tolles Wort übrigens, muss ich nochmal kurz sagen, es hört sich so schön an. Ein paar Worte von dir dazu?
Der Weg folgt den alten Hirtenpfaden. Also früher wurden die Tiere, Schafe und Ziegen, die es vor allem auf Korsika gibt und gab, in die Berge getrieben im Sommer. Also ein bisschen wie man es aus den Alpen kennt, dass man dort das Vieh den Sommer über auf die Weiden treibt, wo es ein bisschen kühler ist. Und so wurde das dort auch gemacht. Und es gibt viele Wanderwege auf Korsika, vor allem der GR20, der ist sehr beliebt, den wollte ich auch zuerst machen. Bis mir alle gesagt haben, dass der total überlaufen ist und ich soll mir doch was anderes aussuchen. Und ich wusste nicht so recht, welchen ich wählen soll. Und ich habe mich dann für den entschieden, weil ich persönlich sehr gerne Schafs- und Ziegenkäse esse und dachte, das ist irgendwie eine ganz schöne Verbindung mit dieser Geschichte von den Hirten früher.
Dann jetzt mit Verena Meyer, der Wanderung, erster Teil.
Gemächlich ruckelt die kleine Bahn aus der Stadt hinaus. Schon nach wenigen Minuten winden wir uns durch immer steiler werdende Berge. Wir fahren durch enge Tunnel und dichte Wälder, vorbei an Schluchten, die sich oft nur wenige Schritte neben den Gleisen auftun. Nach 2 Stunden hält der Zug in einem kleinen Bergdorf. Ich bin die Einzige, die hier aussteigt. Kein Mensch, weit und breit. Ich schaue dem Zug nach und frage mich kurz, ob das eine gute Idee war. Ganz allein durch die korsischen Berge. Dann schultere ich meinen Rucksack und marschiere los. Der erste Teil der Strecke führt an einer größeren Straße entlang. Korsika ist bei Motorradfahrern beliebt. Nach ein paar Kilometern erreiche ich den offiziellen Startpunkt der Wanderung. Hier ist jetzt der Weg auch nicht mehr an der Straße. Es geht jetzt hier ein bisschen den Hügel hoch und der Weg ist wilder, steiniger, anspruchsvoller zu gehen. Man hört's. Ich bin schon etwas im Schnaufen hier, aber es ist wunderschön. Der schmale Pfad schlängelt sich an schroffen Hängen entlang, die von Büschen und struppigen Gräsern bewachsen sind. Es riecht nach sonnenwarmen Kräutern. Unten im Tal glitzert der Golo, der längste Fluss Korsikas. Anfangs bleibe ich alle paar Meter stehen, um ein Foto zu machen. Später dann vor allem, um durchzuatmen. Die Landschaft ist beeindruckend. Nur leider gibt es kaum Bäume. Endlich taucht hinter einer Wegbiegung ein Bäumchen auf, das ca. 2 Quadratmeter Schatten wirft. Genug für ein Picknick.
Oh, jetzt erstmal was essen.
Gestärkt schaffe ich dann auch die letzten Kilometer bis zur Unterkunft in Albertace. Für 55 Euro bekommt man ein Stockbett, Frühstück am Gemeinschaftstisch und nun erstmal eine Dusche und ein wohlverdientes Abendessen.
Soupe corse en entrée, ensuite pâte avec sauté de veau et flanche châtaigne en dessert.
Merci.
Auf dem Menü Suppe, Pasta mit Kalbsragout und Kastanienflan. Nach dem Essen komme ich mit Kellnerin Josefa ins Gespräch, die das Lokal in vierter Generation mit ihrer Mutter betreibt.
Ich war schon als Baby hier. Ich habe hinter der Theke oder auf dem Servierwagen geschlafen. Ich bin im Restaurant aufgewachsen.
Wie viele junge Korsinnen und Korsen fühlt sie sich ihrer Heimat sehr verbunden. Die Bergdörfer im Hinterland aber verlassen viele.
Es gibt kaum Arbeit. Entweder du bist Landwirt oder du hast deinen eigenen Betrieb. Ansonsten ist es schwer. Viele meiner Freunde sind daher in die Stadt gegangen. Am Wochenende aber kommen viele zurück ins Dorf.
Für mich geht es am nächsten Morgen weiter. Später als geplant. Denn beim Frühstück verquatsche ich mich mit Annelies und Saula. Zwei Französinnen, die ebenfalls alleine durch Korsika wandern.
Et c'était pour moi un test de voir si j'allais avoir des bonnes ou des mauvaises pensées. Et oui, je suis un bon compagnon de voyage pour moi-même.
Sie wollte ausprobieren, wie sie mit sich selbst und mit ihren Gedanken zurechtkommt, erzählt Annelies.
C'est des bonnes pensées. Voilà, et sinon, ce qui fait la particularité d'un parcours, c'est les rencontres. C'est toutes les rencontres, animales ou humaines.
Bis jetzt ganz gut, meint sie. Und freut sich dennoch über menschliche und tierische Begegnungen. Da die Frauen dieselbe Route wandern, sind sie sich immer wieder begegnet.
Diese Begegnungen sind toll. Wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, bleibt man meist unter sich und kommt kaum mit anderen in Kontakt.
Échanger avec les personnes qui marchent.
Bevor ich meine Tagesetappe starte, mache ich noch einen Abstecher in die Käserei von Marie-Antoinette Albertini. Schließlich folgt mein Wanderweg den alten Hirtenpfaden. Für mich als Liebhaberin von Schafs- und Ziegenkäse ist Korsika ein Paradies. Kühe gibt es hier kaum, stattdessen überall Schafe und Ziegen, die mit dem kargen Gelände und der spärlichen Vegetation gut zurechtkommen. Die heißen Sommer verbrachten die Tiere früher im Hochgebirge, wo es kühler war und das Grasland saftig.
Der Beruf des Hirten nimmt in der korsischen Gesellschaft eine besondere Stellung ein. Es ist ein nobler Beruf. Hirten waren weise und geachtet und konnten daher in Konflikten vermitteln, weil man auf sie hörte. Doch mit dem gesellschaftlichen Wandel veränderte sich das Bild. Selbst innerhalb korsischer Familien hatte man plötzlich andere Vorstellungen und Ambitionen. Auch meine Familie sagte mir, geh lieber in den Schuldienst oder in die Forschung. Das Hirtenleben, das ist nichts für dich. Und ich habe geantwortet, doch, ich will in mein Dorf zurück und dort Hirtin sein.
Heute verkauft Marie-Antoinette Albertini ihren Käse bis nach Paris. Das Golotal, in dem sie ihren Hof hat, ist vor allem für Niolinchu bekannt. einen runden, halbfesten Käse, der leicht säuerlich und pikant schmeckt. Nach Wildkräutern und Heu. Kleine traditionelle Käsereien wie die ihre gibt es immer seltener, denn die Arbeit ist hart.
Es gibt diese Momente der Erschöpfung, wo man völlig ausgelaugt ist und zweifelt. Aber am nächsten Tag macht man einfach weiter. Es gibt diese intimen Augenblicke mit den Tieren, mit dem eigenen Leben, hier in der vertrauten Umgebung, in deinem Tal, auf deinem Land. Und dann weißt du, hier bin ich richtig, weil ich hier verwurzelt bin, weil ich das gewählt habe, weil heute die Sonne scheint, die Schafe grasen und alles ist gut.
Voilà. Et puis vous enviez pas les autres.
Ausgestattet mit 2 Stücken Käse verabschiede ich mich. Die Freude ist groß, als der Weg nach einer Weile durch einen dichten Kiefernwald führt. Und noch größer, als ein paar Kilometer später ein großer Wasserfall auftaucht, dessen Wasser so klar und frisch ist, dass ich sofort hineinspringe. Danach geht es hoch auf den Gipfel. Es wird immer einsamer, karger und die Markierungen sind zunehmend schwerer zu finden. Als sich der Handyempfang verabschiedet, wird mir kurz mulmig. Umdrehen? Die Abenteuerlust gewinnt. Zum Glück. Ich bin jetzt angekommen am höchsten Punkt und das ist unglaublich, das Panorama hier oben. Man sieht das Meer und davor wirklich zackige Berggipfel, grüne Hügel und man sieht wirklich nichts, keine Stadt, keine Häuser. Es ist nur wilde Natur unter mir. Und ein ziemlich steiler Abstieg, der mich von meiner heutigen Unterkunft trennt. Ich bin die Letzte, die an diesem Tag am Refugium ankommt. Hüttenwirt Gilles erwartet mich schon.
Bonsoir.
Geschlafen wird in einem alten Steinhäuschen in grob gezimmerten Stockbetten. Bettwäsche und elektrisches Licht gibt es nicht. Auch keinen Handyempfang. Das Trinkwasser muss man sich aus der Quelle am Bach holen. Die Dusche ist kalt. Doch ich könnte nicht glücklicher sein.
Verena, der Wanderung erster Teil, das war ja nicht ohne so. Ist das nur was für die wirklich, wirklich Fitten?
So eine Mehrtageswanderung natürlich sollte man jetzt vielleicht nicht machen, wenn man vorher noch gar nicht gewandert ist. Das ist schon anspruchsvoll, aber es gibt auch kürzere Routen. Man kann natürlich die Wege anpassen, je nach eigenem Fitnesslevel. Man kann mal eine Etappe halbieren, man kann eine längere Pause machen. Und es gibt auch sehr viele Tagestouren. Also man kann sich irgendwo einmieten und dann von dort aus loswandern. Deswegen würde ich sagen, selbst wenn man jetzt keine Wandererfahrung hat, kann man auf jeden Fall schön wandern auf Korsika.
Wie war das denn bei dir? Wie hast du dich vorbereitet?
Ja, ich bin etwas naiv an die Sache rangegangen. Ich dachte irgendwie, ach, ich mache doch Sport, ich brauche mich da nicht groß vorbereiten. Aber es ist halt doch ein Unterschied, ob man nach der Arbeit mal schnell durch den Park joggt oder so eine mehrtägige Wanderung macht, wo man wirklich teilweise über 1000 Höhenmeter hoch und wieder runter bewerkstelligen muss. Und ich war etwas unvorbereitet. Ich hatte keine Stöcke dabei, relativ neue Schuhe. Aber ja, der Körper gewöhnt sich ja zum Glück relativ schnell. Und nach ein paar Tagen bin ich da ganz gut reingekommen. Und dann haben es meine Beine auch ganz gut mitgemacht.
Wir sind mit dir auf Korsika, deswegen mal eben kurz was ganz anderes zwischendurch. Korsika, ein ganz besonderer, kann man schon sagen, so ein eigenwilliger Teil von Frankreich mit immerwährenden Unabhängigkeitsbestrebungen. Spürt man das so im Alltag? Spürt man das überhaupt noch? Gibt es das noch so?
Also was mir aufgefallen ist, man sieht ab und zu Graffitis, wo irgendwelche Parolen an die Wand gesprüht sind. Die korsische Kultur ist auch sehr präsent. Also man hört sehr viele Leute Korsisch sprechen, was dem Italienischen sehr ähnlich klingt, weil es ja relativ lang zu Italien gehört hat. Es ist auch sehr präsent bei jungen Leuten vor allem noch, das hat mich überrascht. Aber wirklich Unruhen in Sachen Unabhängigkeitsbestrebungen, würde ich sagen, das hat sich relativ gelegt. Es flammt immer mal wieder so ein bisschen auf. Ich glaube, zuletzt vor 3 Jahren war das, gab es ein bisschen Unruhen. Aber der Großteil der Korsen heute ist auch eher für mehr Autonomie. Also wirklich Leute, die unabhängig werden wollen, 10-20% der Bevölkerung. Also es ist eher mehr Freiheiten, mehr Rechte. Aber man hat sich doch mit Frankreich arrangiert, würde ich sagen.
So kleine, unabhängige Staaten, noch mehr davon, das wäre auch nicht wirklich zeitgemäß, aber das ist jetzt mal so meine ganz persönliche Ansicht.
Ja, es stimmt, das widerspricht ja so ein bisschen dem Grundgedanken, den wir heute verfolgen. Und ich denke, viele Regionen haben das auch erkannt, dass man so im Bund gemeinsam einfach doch stärker ist.
Wie war das denn mit den Menschen? Hast du ja eben angesprochen, mit denen, die Korsisch sprechen. Wie nah warst du bei denen? Wie nah bist du rangekommen, so will ich es mal ausdrücken?
Als Bergvolk und Insel ist das natürlich schon ein bisschen eine verschlossenere Gemeinschaft. Ich würde sagen, es hilft auf jeden Fall, wenn man Französisch spricht. Korsisch wäre natürlich noch besser, aber mit Französisch kommt man auch schon ganz gut an die Leute ran. Und sie erzählen schon auch gerne. Also wenn die merken, dass man sich interessiert für ihre Kultur und für das Land und begeistert ist, was ich ja total war, dann öffnen die sich auch. Und auf dem Wanderweg trifft man schon sehr viele Leute entlang des Weges. Also die Wanderung selber ist, da ist man, ich war sehr alleine unterwegs, was auch schön war. Aber an den einzelnen Orten, wo ich vorbeigekommen bin, da habe ich schon viele Leute getroffen.
Verena, wir haben ja gerade über die Menschen geredet, die Einheimischen, die Menschen und die Wanderer. Passt das eigentlich immer zusammen? Wie funktioniert das so im Wanderalltag?
Das ist ein bisschen durchwachsen. Also grundsätzlich, wie ich meinte, sind die Leute schon ja sehr offen. Aber es gibt gewisse Routen, die sehr überlaufen sind, vor allem eben dieser GR20. Und da habe ich schon auch teilweise kritische Stimmen gehört von den Einheimischen, dass die meinten, ja, die rauschen da nur noch durch. Manche verdoppeln die Etappen, verdreifachen die. Also die machen dann das, was man eigentlich in 3 Tagen macht, in einem Tag. Und ja, dementsprechend, die haben halt dann auch keine Zeit, sich links und rechts mal die Landschaft anzugucken oder irgendwie mit Leuten zu sprechen. Und das wurde schon kritisiert, dass dann die Leute eigentlich ja kein Interesse mehr haben, sondern nur noch als Challenge da durchs Land rauschen. Und ja, deswegen würde ich sagen, durchwachsen. Aber prinzipiell freuen die sich natürlich über Wanderer, die Lust auf ihr Land haben.
Ja, die Challenge, das ist so ein bisschen Zeitgeist, nicht? Also alles ist eine Challenge mittlerweile. Wir wandern jetzt mal weiter mit Verena Meyer.
Abendessen im Refuge du Pushkaya. Die Hütte liegt auf knapp 1100 Metern, mitten in der korsischen Bergwelt. Die Sonne ist längst hinter den Gipfeln verschwunden. Hungrig und müde sitze ich mit den anderen Wanderern auf Holzbänken vor der Hütte. Die korsischen Jungs am Nachbartisch haben ihre Gitarren ausgepackt. Die Sommelier Kors. Zur Vorspeise serviert uns Hüttenwirt Gilles baskisch-korsische Wurstspezialitäten. Gefolgt von Linseneintopf mit Salami. Frisches Gemüse und leicht verderbliche Lebensmittel sind auf der Hütte seltener Luxus.
Die haltbaren Waren kommen zu Beginn der Saison mit dem Helikopter. Für frische Lebensmittel muss ich in ein kleines Dorf namens Evisa. Für den Weg brauche ich 6 Stunden. Erst 1,5 Stunden Anstieg zu Fuß, dann mit dem Jeep weiter ins Dorf, wo es einen kleinen Laden gibt. Gleiches beim Rückweg. Ich muss etwa 1,25 Stunden bergab laufen, schwer beladen wie ein Esel. Die meisten Gäste haben keine Vorstellung davon.
Für Gilles ist es die 4. Saison als Hüttenwirt. 5 Monate, von Mai bis Oktober, verbringt er in der Abgeschiedenheit.
Das Gebäude stammt aus dem 17. Jahrhundert. Die Hirten kamen damals im Sommer mit ihren Herden und Familien hier hoch, um den Mücken und der Malaria an der Küste zu entfliehen. Sie verbrachten den ganzen Sommer in den Bergen. An dieser Hütte machten sie zum Schlafen halt. Ich bin schon als Kind hierher gekommen, schon vor über 40 Jahren. Ich bin überall herumgereist in den korsischen Bergen. Aber ich habe noch längst nicht alles gesehen. Man braucht mehrere Leben, um ganz Korsika zu entdecken.
Die ersten Wanderwege wurden in den 70er Jahren angelegt. 1972 wurde der korsische Regionalpark Naturel Régional de Corse gegründet. Man wollte Natur und Kultur schützen und die Touristen von der bereits gut erschlossenen Küste ins Landesinnere locken. Auch Hüttenwirt Gilles meint, wer Korsika verstehen will, muss in die Berge gehen.
Die korsische Küste war uninteressant. Es gab keine Ackerflächen, dafür Malaria und Angriffe von Barbaren. Die Korsen lebten im Landesinneren. Mit der Zeit rückten sie näher an die Küste. Nach dem Zweiten Weltkrieg versprühten die Amerikaner Millionen Liter Insektizide, um die Mücken zu töten. Immer mehr Menschen zogen an die Küste. Im Landesinneren gab es immer weniger Arbeit. Das echte Korsika aber findet man hier in den Bergen.
Ça, c'est beau, ça.
Am nächsten Morgen sind meine Beine noch immer ziemlich wackelig. Die heutige Etappe ist eine der schönsten, meinte Gilles zum Abschied. Und weniger anstrengend als die vorherige. Erstmal geht's wieder steil hinauf. Bald bin ich auf 1300 Metern. Langsam gewöhnt sich mein Körper an das viele Laufen. Ich hänge meinen Gedanken nach, bade in einem eiskalten Fluss, mache Picknick auf einem schattigen Felsen und laufe immer weiter. Am späten Nachmittag erreiche ich mein Etappenziel, Mont Estremo.
Hier gibt es eigentlich auch ein Refugium, das allerdings gerade zu hat. Deswegen habe ich jetzt hier so ein kleines Gästezimmer gemietet. Und muss sagen, ich freue mich jetzt auch auf ein richtiges Bett mit Bettdecke und vielleicht eine warme Dusche.
Ah oui, Mont Blanc. À midi, on a bu un. Comment ça s'appelle? Étonnant.
Abends esse ich mit Gastgeberin Veronique und ihrer Familie. Frische Tomaten, gefüllte Zucchini, Erdbeertart. Und wieder geht es um die korsischen Berge.
Et d'ailleurs, dans les familles, quand le patriarche décédait, les terrains au bord de mer, on les donnait aux filles. Parce qu'ils ne valaient rien. Et on donnait les beaux terrains à la montagne.
Veronique erzählt, dass man die Grundstücke an der Küste früher den Mädchen vererbt hat. Die Jungen bekamen jene im Landesinneren, die wertvollen. Heute sind die Mädchen reich. Der Abend wird lang und die Etappe am nächsten Tag hat es in sich. 23 Kilometer. Als mir Veroniques Mann beim Frühstück anbietet, mich ein Stück mitzunehmen, nehme ich dankend an. Bleiben ja noch 17 Kilometer, die ich marschieren kann. Die Landschaft ist ganz anders als die Tage zuvor. Lieblicher, mediterraner. Der Weg führt sanft bergan durch einen duftenden Tunnel aus Büschen und Bäumen.
Bonjour. Merci. Vous êtes parti de Bonifato?
Oui, c'est ça. Okay.
C'est là que vous allez? Oui, ça c'est l'étape pour aujourd'hui.
D'accord.
Bon, ben, super. Prenez soin de vous.
Ouais.
Bonne journée.
Merci.
Bonne journée.
On ne croise pas grand monde. Hein. Vous êtes la première qu'on croise.
Oui, pour moi aussi. Au revoir.
Die Gruppe kommt aus Bonifatu, meinem heutigen Etappenziel. Sie sind die ersten und einzigen, die mir an diesem Tag begegnen. Das letzte Stück führt durch den Forêt de Bonifatu. Ein verwunschener Märchenwald mit knorrigen Eichen, Kiefern und Schlingpflanzen, die wie Girlanden in der Luft hängen. Am frühen Abend erreiche ich die Unterkunft. Glücklich, hungrig und mit schmerzenden Füßen. Noch mehr Blasen, dazu ein blauer Zeh. Beim Abendessen lerne ich ein paar aus Köln kennen. Als sie mir erzählen, dass sie am nächsten Tag nach Calenzana fahren, dem Endziel meiner Wanderung, beschließe ich, meine Wanderehre beiseite zu lassen und mitzufahren. Keine halbe Stunde dauert die Fahrt. Calenzana ist ein hübsches Städtchen, nur wenige Kilometer von der Küste entfernt. Ein kleines Stück laufe ich dann doch noch. Zum Weingut von Marc-Antoine Villanova. Neben dem Tourismus ist der Weinbau auf Korsika ein wichtiger Wirtschaftszweig. Und so eine Weinverkostung, denke ich mir, ist doch ein perfekter Abschluss für meine mehrtägige Wanderung. Verkostet wird auf der Terrasse vor dem Weinkeller mit Berg- und Meerblick.
Rouge, blanc, rosé. Ça c'est cuvée domaine. Rouge, blanc, rosé.
Selten hat ein Wein so gut geschmeckt. Ein paar Flaschen wandern in den Rucksack. Gewicht sparen muss ich nun ja nicht mehr.
So, Verena, wir sind viel gewandert. Korsika ist ja aber mehr, hast du am Anfang schon mal gesagt. War für dich auch Kindheitserinnerungen. Was ist denn Korsika noch für dich?
Also auf jeden Fall der Wein. Das war jetzt damals als Kind natürlich noch nicht präsent, aber bei meiner letzten Reise, da gibt es sehr viel Weinbau, sehr viel spannende Winzer. Dann auch das ganze sonstige Essen, die Kastanien, ganz viel Fleischspezialitäten, der Fisch. Also auf jeden Fall ein Land oder eine Region für Leute, die gerne essen. Dann gibt es klar die Küste, Baden, man kann ganz viel Wassersport machen, raften, zu irgendwelchen Höhlen rausfahren, schnorcheln. Es gibt sehr viel historische, kleine, süße Städtchen. Ja, eine sehr reiche Geschichte auch mit Napoleon, mit den ganzen Herrschern, die im Laufe der Zeit dort regiert haben. Also das ist so ein schönes Paket aus Natur, Kultur, für jeden was dabei.
Wenn man dann gar nicht zum Wandern dorthin möchte, so, wobei das ja nach dem, was wir von dir gehört haben, großer Fehler wäre. Mehr Strand, mehr Kultur, wo würdest du so einen Schwerpunkt legen als Empfehlung jetzt von dir?
Also ich bin immer eher ein Fan von aktiv sein im Urlaub. Ich kann mich nicht einen ganzen Tag an den Strand legen. Vor allem wird es da teilweise auch echt sehr heiß. Und dann ist es ganz schön, sich im kühleren Hinterland ein bisschen umzuschauen. Und dann halt ja so ein bisschen Aktivität und dann irgendwo einkehren, um was Gutes zu essen.
Jetzt mit Verena Meyer in die Berge von, nun kommt es, ein schwieriges, aber genauso schönes Wort auch, Ajaccio. Verena, einigermaßen richtig ausgesprochen?
Ja, war richtig. Ajaccio, sagen Sie. Ich habe es auch beim ersten Mal komplett falsch ausgesprochen.
Wunderbar, los geht's jetzt.
Ici, on est à un endroit magnifique parce qu'on a une vue sur la mer et on a une vue sur la montagne. La Corse, son surnom, c'est la montagne dans la mer.
Sänger und Gesangslehrer Frédéric Vesperini steht auf dem Vorplatz einer kleinen Kirche im Hinterland von Ajaccio. Er dreht sich im Kreis, blickt auf das nahe Meer und die hinter ihm liegenden Berge. Nicht ohne Grund lautet der Spitzname von Korsika der Berg im Meer.
Wenn mich die Teilnehmer in den Gesangsworkshops fragen, Fred, was bringt dich dazu, so zu singen, dann sage ich, schau dich um, es ist alles da. Die Kraft der Natur und der harte Alltag haben die Menschen dazu gebracht, in den wenigen Momenten der Ruhe nach innen zu hören. Sie suchten Schönheit, Einklang und Stille, also sangen sie. Musikethnologen sind sich einig. Sowohl Inseln als auch Gebirgsregionen bringen besonders reiche, polyphone Gesangstraditionen hervor. Und wir auf Korsika haben beides. Wir sind ein Inselberg.
On est une île montagne.
Frédéric Vesperini ist Gründer der Pagella-Musikgruppe Spatimu. Pagella ist ein traditioneller dreistimmiger Gesang, der 2009 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurde. Meist wird er a cappella vorgetragen. So auch von Frédéric Vesperini und seinen drei Bandkollegen. In der Kirche treffen wir auf die anderen Mitglieder. Ich bin überrascht. Ich hatte erwartet, dass Männer, die traditionellen a cappella-Gesang pflegen, eher älter sind und gediegen gekleidet. Die hier sind alle ziemlich jung. Einer mit durchtrainierten Oberarmen und in Jogginghose. Einer mit dichtem Hipsterbart. Der dritte mit großen Tattoos am Arm. Er singt seit seinen Jugendjahren.
Die Leidenschaft für den mehrstimmigen Gesang liegt in der Familie. In meiner Familie hat jeder musiziert und gesungen. Daher war es für mich selbstverständlich. Was mir an dieser Musik gefällt, ist die Tradition. Wir singen wie unsere Väter, Großväter und Vorfahren. Wir erzeugen den gleichen Klang, ein bisschen archaisch und rustikal. Und es ist so einfach. Mit nur drei Stimmen kann man Großartiges schaffen.
On peut faire des choses magnifiques.
Merci.
Comment tu dis chez toi?
Zum Wohl. C'est un peu comme santé.
On dirait santé.
Vor dem Singen gibt's erstmal was zu trinken. Korsischen Wein natürlich.
Après, on va travailler.
Riechen, schmecken, sehen und dann singen. Hier sprechen wir alle Sinne an, meint Gesangslehrer Frédéric. Los geht es mit einem kirchlichen Lied, das traditionell in der Karwoche gesungen wird. Viele Texte handeln von religiösen Themen. Doch den polyphonen Gesang gab es lange bevor der katholische Glaube auf die Insel kam.
Wir haben ein weltliches Repertoire, das auf Poesie basiert. Es geht um Leben, Tod, Liebe, Familie, Arbeit, Natur, Freude und Leid. Meist waren es Männer, die zum Singen zusammenkamen. Freunde, ein Vater und seine Kinder oder die Hirten auf der Transhumanz, wenn sie ihre Herde in die Berge trieben. Bei den Hirten geht es oft um die Einsamkeit mit den Tieren, um die Sehnsucht nach Freunden, Familie oder einer Partnerin.
Traditionell werden die Lieder von drei Männerstimmen vorgetragen, wobei die Stimmen zeitlich versetzt einsetzen.
Gloria,
moi, je vais commencer avec la voix principale.
Ich beginne mit der Hauptstimme, der Seconda, einer Baritonstimme. Dann werde ich schnell von den Bässen unterstützt, die mit diesen beiden Tönen bereits einen Akkord bilden. Etwas später kommt Grégory dazu. Er hört zu, was wir tun, und schließt den Akkord mit seiner eigenen Stimme, sodass ein dreistimmiger Akkord entsteht. Da ich aber früher als er eingesetzt habe, habe ich weniger Luft. Also mache ich eine Pause, hole Luft, und er bleibt in der Luft, während ich Luft hole und die Bässe ebenfalls Luft holen. Und wir beginnen alle gemeinsam von vorne, um das Lied zu beenden. Es dauert, bis man die korsische Polyphonie meistert. Die meisten singen zu akkurat. Besonders die Leute aus dem Norden haben mit diesen Ausschmückungen, die ursprünglich aus Afrika stammen, ihre Schwierigkeiten.
Surtout les gens du Nord.
Polyphone Gesänge gibt es in vielen Weltregionen, neben Korsika auch auf Sardinien, in Georgien und auf dem Balkan. Besonders kraftvoll ist er in Insel- und Gebirgsregionen, wo Isolation und Zusammenhalt groß sind.
Tu chantes toi déjà un peu?
Non. Ah. Parce que moi j'ai pas une voix douée.
Ob ich singe, will Frédéric wissen. Von meinem Einwand, ich sei stimmlich nicht so begabt, lässt er sich nicht beeindrucken und drückt mir das iPad in die Hand. Diese Melodie, meint er, wurde so komponiert, dass jeder sie singen kann. Das Dio vi salvi Regina wurde 1660 geschrieben und 1735 zur korsischen Hymne erklärt. Bis heute wird es am Ende von Messen und Festen gesungen. Sie hätten 500 eher unmusikalische Menschen dazu gebracht, das Lied zu singen, meint Frédéric. Also schaffst du das auch.
Verena, wir haben viel gehört und wir haben das Gefühl, ich habe das Gefühl, da kann man richtig viel machen auf Korsika. Trotzdem die Frage, Korsika als einziges Urlaubsziel für 2 oder 3 Wochen oder doch nochmal aufs französische Festland, dann kann man das ganz gut verbinden?
Korsika bietet auf jeden Fall mehr als genug für einen Urlaub. 2, 3 Wochen kann man da locker verbringen auf der Insel. Deswegen würde ich sagen, lieber nur Korsika als Urlaubsziel und dann vielleicht, wenn man mit der Fähre anreist, was ja auch immer ein kleines Highlight schon ist, vielleicht noch einen Stopp auf dem Festland machen in Italien, Frankreich, aber dann sich voll und ganz der schönen Insel widmen.
Voll und ganz die schöne Insel, Korsika, haben wir kennengelernt mit Verena Meyer. Richtig spannend und wir haben gelernt auch, Wandern ist super da, aber es ist nicht nur zum Wandern da. Man kann da viel mehr tun, richtig?
Genau, also auch wer jetzt überhaupt keine Lust auf Wandern hat im Urlaub, sollte trotzdem mal nach Korsika fahren.
Sehr schön, Verena. Ich danke dir.
Danke.
Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Marion von Klarenau, Georg Czoske, Theo Weiß und Udo Schmidt.
Podcast von NDR Info.